Das Sport1 Corona-Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Wir feiern eine Premiere heute im Sport1 Corona-Update. Endlich in einem Raum mit natürlich gehörigem Abstand, 2 Meter. Wir haben es gerade eben nochmal ganz grob zumindest nachgemessen. Aber wir können es endlich sehen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Deshalb herzlich willkommen und ganz schnell rein in die Themen. Matthias Becker, stellvertretender Chefredakteur digital bei Sport1. Hallo Matthias.
Hallo, grüß dich.
Matthias, ich freue mich wirklich, dass wir das hier jetzt mal live und in Farbe wieder haben, nachdem wir das so über Telefon bisher so ein bisschen abgewickelt haben. Und wir konnten uns gerade nochmal besprechen und haben festgestellt, es steht wirklich einiges an, diese Woche und dieses Wochenende vor allen Dingen. Deshalb steigen wir gerade ein, vielleicht mit dem brandheißen Thema. Es gibt wieder 2 Deutsche in der Formel 1.
Ja, wir sind ja jetzt zum ersten Mal, wie du sagst, beieinander im Gebäude von Sport1 auch. Ich komme gerade aus dem Newsroom, wo wir eben gerade auch die Meldung verschickt haben, dass Nico Hülkenberg zurück ist in der Formel 1, ein 2. Deutscher zurück ist in der Formel 1. Vorbehaltlich eines negativen Corona-Tests. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass er den dann anliefern kann. Da soll das Ergebnis wahrscheinlich heute Vormittag noch kommen. Warum ist das so? Weil eben mit Sergio Perez der erste Formel-1-Fahrer positiv getestet wurde. Dementsprechend in Silverstone jetzt bei dem Doppel-Grand Prix, nenne ich ihn mal, die so nächste Woche nicht dabei sein darf, in Quarantäne muss. Und deshalb wird Nico Hülkenberg aller Voraussicht nach für Racing Point, wie das Team jetzt heißt, an den Start gehen. Er ist auch früher schon für das Team, als es noch Force India hieß, gefahren, mehrere Jahre. Ist einer der erfahrensten Fahrer, die jetzt gerade frei verfügbar waren. Von da ging wohl auch alles sehr schnell. 177 Rennen auf dem Buckel, 10 Jahre Formel 1. Kennt, wie gesagt, das Team auch in den Strukturen. Und das ist natürlich für die deutschen Formel 1-Fans eine gute Nachricht. Und ehrlicherweise auch für Nico Hülkenberg, der ja der ist, der immer noch auf eine Podestplatzierung wartet. Und wenn man sich das Auto anguckt, in dem er jetzt sitzt, ist das sicherlich deutlich besser als das, wo er zuletzt drin saß bei Renault.
Ja, böse Zungen behaupten ja ein halber Mercedes.
Ich wollte sagen, es ist der Jahreswagen, wie er im Fahrerlager auch genannt wird, also der rosane Mercedes. Und auf einer Strecke in Silverstone, die wie gemacht ist für Mercedes, von daher drücken wir vielleicht einfach mal die Daumen, vielleicht klappt's ja. Jetzt hat 2 Wochen Zeit, bisschen Rennglück dabei und dann steht Nico Hülkenberg vielleicht sogar auf dem Podest. Wäre natürlich eine super Geschichte.
Ja, und motorsportlich sind wir auch bei Sport1 gut unterwegs. Da haben wir auch einige Rennserien am Wochenende. Endlich dröhnen wieder die Motoren. Da kann man sich, glaube ich, freuen.
Das ist richtig. Also zum einen auf dem Ring quasi, in dem Fall in der Lausitz, geht's los mit dem ADAC GT Masters zusammen mit den begleitenden Serien. Wir sind wirklich voll dabei, alle Rennen live, das ganze Wochenende, morgen früh geht's los oder morgen Vormittag geht's los, GT Masters, ADAC, TCR, Formel 4 und so weiter und so weiter. Also da ist wirklich einiges geboten, dazu auch noch den Porsche Supercup aus Silverstone in dem Fall, parallel von der Formel 1 und neu im Programm und sicherlich ein Highlight für alle Motorsportfans, Sonntagabend 21.15 Uhr zum ersten Mal das AVD Motorsport Magazin bei Sport1. Wo wirklich einfach nochmal das komplette Wochenende zusammengefasst wird, von der Formel 1 bis zur GT Masters und den Porsche-Rennserien auch. Und da mit einem sehr ordentlichen Line-Up. Ruth Hofmann wird moderieren und Nick Heidfeld ist zu Gast, Sky-Experte und Ex-Rennfahrer. Und es wird eine Schalte geben zu Andreas Seidel, der immerhin Teamchef von McLaren in der Formel 1 ist. Sehr interessanter Gesprächspartner, der auch einen sehr, sehr guten Job macht. Also wir freuen uns alle drauf auf diese Premiere der Sendung und die wird es dann regelmäßig jede Woche Sonntagabend geben und wird das Motorsportwochenende abrunden.
Ja, so ein bisschen Benzin habe ich auch im Blut, deshalb freue ich mich wirklich sehr darauf, dass auch mitbegleiten zu dürfen hier bei Sport1. Wir haben am Wochenende aber nicht nur Motorsport, sondern wirklich ein volles Sportwochenende bei Sport1. Mhm. Deshalb die zweite Frage dieses Podcasts. Was steht denn sonst noch so dieses Wochenende auf dem Programm?
Ja, also es geht eigentlich heute im Freitag. Wir nehmen ja jetzt gerade Freitag Vormittag auf. Ja. Freitag geht schon los. Heute 16 Uhr das erste Testspiel und letztlich auch die Generalprobe des FC Bayern vor dem Wiedereinstieg in die Champions League gegen Olympique Marseille im kleinen Stadion, nenne ich es jetzt mal, auf dem Bayern Campus. Wird getestet und da wird sicherlich Hansi Flick jetzt auch nicht wie üblich sonst in so Testspielen mal ein paar Junge reinwerfen, mal 10-mal auswechseln, sondern das wird ein harter und ernsthafter Test, weil nächste Woche Samstag ja dann das Rückspiel gegen Chelsea ansteht. Und es geht immer so weiter. Also wir haben GT Masters haben wir drüber gesprochen, die NBA hat heute Nacht begonnen, da geht es natürlich jetzt auch jeden Tag rund. Die NHL startet, auch noch ein Thema nachher natürlich, mit Leon Dreiseitel wieder in der NHL-Bubble in die entscheidende Saisonphase. Wir haben morgen Abend die Rückkehr von Niko Kovac nach Frankfurt mit AS Monaco zum Testspiel gegen die Eintracht live im Free TV auf Sport1 um 18 Uhr. Also da ist wirklich einiges geboten und ich habe jetzt garantiert sogar noch was vergessen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich liefere natürlich gerne nach als jemand, der auch im Volleyball und Beachvolleyball unterwegs ist. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2016 bzw. 2017, Kira Walkenhorst, geht auch wieder an den Ball. Das Ganze gibt's dann auch am Samstag live ab 15:30 Uhr, das Comeback auf Sport 1. Also ich glaube, am Wochenende ist wirklich einiges geboten an Live-Sport. Also
wenn es draußen zu heiß ist, hier bei uns sind in München definitiv 35 Grad angesagt, da ist vielleicht auch ein schattiges Plätzchen, ein gut funktionierender Fernseher und kühles Getränk auch angesagt. Oder wenn es im Schwimmbad sein muss, dann gerne auch via App. Wir haben auch alles im Livestream.
Genau, so sieht's aus. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Bei der dritten Frage habe ich mir einfach so aufgeschrieben und sonst so. Also es steht ja auch noch was an außerhalb des Wettkampfgeschehens, aber es steht ja auch wieder Wettkampfgeschehen in den nächsten Wochen in den Startlöchern. Auch das runde Leder bei König Fußball soll wieder anfangen zu rollen in der Champions League und auch da stehen jetzt wichtige Termine an.
Ja klar, also das ist, ich habe ja gerade die Testspiele schon genannt und es geht jetzt nach und nach, nimmt die ganze Geschichte Fahrt auf. Die Europa League legt am 6., also nächste Woche Donnerstag, schon los mit den Achtelfinalspielen. Die Champions League dann am 8., nächste Woche Samstag, wie schon gesagt. Und da, die ganze Trainingsstarts laufen. Also Borussia Dortmund hat jetzt gestern sich zum Corona-Test getroffen, blöd gesagt. Und fängt dann natürlich auch an, öffentlich zu trainieren. Die Teams gehen vielleicht auch langsam schon in die Trainingslager. Also die Pause war natürlich sehr, sehr kurz. War jetzt eigentlich nur der Juli für die meisten Teams. Und jetzt geht mal mindestens das Training los. Für die Top-Teams eben auch die Europapokale. Und wie vorhin auch schon angedeutet, im US-Sport ist wirklich die MLB zwar unter schwierigen Vorzeichen Corona-bedingt, aber auch NBA, NHL, da ist wirklich viel los. Im Tennis ist alles eher noch ein bisschen kritisch, sage ich jetzt mal. Da steht nicht so ganz fest, wie es da weitergehen kann. Aber insgesamt, wenn wir überlegen, wo wir herkommen, auch als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, ist das, haben sich viele Sportarten angeschlossen dem, was die Bundesliga irgendwann als Vorreiter auch gemacht hat. Es gibt verschiedene Konzepte, wie man eben Sport wieder bieten kann, teilweise vor Zuschauern auch. Also jetzt habe ich gerade erfahren, wusste ich auch ehrlicherweise bis eben auch nicht, dass sogar die Snooker-WM, das ist jetzt nicht unser Hausthema, aber das ist auch ein Thema, das viele kennen, sogar vor 300 Zuschauern wieder spielt. Also da muss man natürlich gucken, wie entwickelt sich das auch mit den Infektionszahlen, die ja jetzt teilweise in Europa doch wieder deutlich nach oben gehen, auch in Deutschland, wo man sehr vorsichtig sein muss und sagen muss, okay, vielleicht hält man sich auch hier und da noch zurück und lässt es erstmal noch ohne Zuschauer, aber der Drang ist natürlich nicht nur finanziell, sondern auch emotional da, bald auch wieder vor Zuschauern zu agieren. Und da werden wir die nächsten Wochen sicher beobachten müssen, wie gut das umsetzbar ist.
Also ihr merkt schon da draußen viele Themen drin, auch wieder in dieser Sendung. Vielen Dank dir, Matthias. Und ich möchte auch noch auf zwei Dinge hinweisen. Da waren jetzt zwei Themen drin. Einmal König Fußball startet natürlich und den gleichnamigen Podcast. Den gibt's dann ab nächste Woche auch wieder mit Hartwig Töne und Colin Kleck. Die werden euch auf dem Laufenden halten. Wie kann ich vielleicht den ein oder anderen Euro gut setzen bei einschlägigen Wettanbietern, um da vielleicht mit der Champions League nicht nur meinen Verein weit zu bringen, sondern auch meinen eigenen Geldbeutel vielleicht ein bisschen weiterzubringen. Das wird hochinteressant. Und Thema NHL, darüber werden wir jetzt ausführlicher sprechen mit einem unserer Kommentatoren hier bei Sport1, mit Christoph Fetzer. Also wer sich für den US-Sport interessiert und sich dem verbunden fühlt, gerne dranbleiben. Jetzt das ausführliche Gespräch mit Christoph Fetzer. Danke, Matthias, und gerne. Bis nächste Woche.
Bis dann.
So langsam aber sicher steigen auch die US-Ligen wieder in den Spielbetrieb ein und so verrückt es vielleicht klingen mag, Ende Juli, Anfang August, auch die NHL sorgt wieder dafür, dass ein wenig Eis in den Hallen nicht nur hoch malträtiert wird von den Schlittschuhen, sondern auch überhaupt existent ist im Sommer, ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir wollen über den Restart der NHL sprechen und dafür ist mit zugeschaltet Kommentator Christoph Fetzer. Hallo Christoph.
Servus, grüß dich.
Christoph, die NHL geht wieder los und du bist auch unter anderem für Sport 1 und The Zone wieder mit am Puck. Fühlt es sich nicht irgendwie komisch an im Sommer, Eishockey?
Ja doch, fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Also kennt man jetzt aus den letzten Jahren ja zumindest im August von der Champions Hockey League, ja, also wo auch deutsche Vereine mitspielen. Die haben im August, Ende August schon mal angefangen, aber dass du jetzt wirklich NHL hast und dann geht's auch noch um alles, also das Saisonende und der Stanley Cup wird dann vergeben. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ehrlich gesagt ist es bei mir jetzt schon so nach Monaten ohne Eishockey, dass ich mich da jetzt schon drauf gefreut habe und ja jetzt auch heiß bin auf die Playoffs.
Wir müssen mal so ein wenig in den Modus einsteigen. In den USA ist es so, man koppelt sich wirklich komplett ab, so auch in der NHL. Kannst du so ein bisschen erklären, wie das Konzept der NHL aussieht, um diese Saison unter Corona-gerechten Bedingungen zu Ende zu bringen?
Es ist tatsächlich so, dass diese Playoffs jetzt in zwei verschiedenen Städten ausgespielt werden. Also es gibt zwei sogenannte Hub-Cities, also Drehkreuze, im Westen Edmonton und im Osten Toronto, also beides in Kanada und nicht in den USA, obwohl die meisten Teams ja aus den USA kommen. Und ja, da wurden jetzt die Teams, die sich für die Playoffs qualifizieren können, die noch dabei sind, einquartiert und sind sozusagen wirklich in so einer Blase, in der Bubble und haben da alles, was sie brauchen, also können da einkaufen gehen, können ins Kino gehen, können sich anderweitig sportlich betätigen und können eben Eishockey trainieren und Eishockey spielen, genug Kabinen da und ja, dann werden die regelmäßig auch getestet und wurden auch vorher getestet, bevor es in diese Blase reinging und jetzt sind sie unter sich und spielen den Stanley Cup Champion aus.
In den USA wird ja Patriotismus großgeschrieben und du hast es gerade schon angeteasert, obwohl die meisten Teams aus den USA kommen, aus der NHL, zwei Standorte in Kanada, aufgrund des etwas eingedämmteren Viruses in Kanada. Wie wurde das aufgenommen in den USA?
Also so wie ich das mitbekommen habe, ist das so akzeptiert worden. Ich meine, Edmonton und Toronto sind ja dann auch zwei große Eishockey-Städte. Es haben sich andere Städte noch beworben für die Austragung, also mit Vancouver eine weitere kanadische Stadt, aber auch sonst Städte aus den USA. Vegas zum Beispiel war im Gespräch und Los Angeles zum Beispiel. Also mehrere Städte, die das haben wollten, aber Zuschlag haben eben dann Toronto und Edmonton bekommen, weil sie ja erstens, weil sie in Kanada sind, ne, und weil da die Zahlen nicht bei weitem nicht so schlimm sind wie in den USA und weil sie halt dann auch das beste Gesamtkonzept einfach vorstellen konnten und einfach auch ja diese Umgebung dann bieten können rund um die Stadien, um das Ganze dann auch so durchzuführen, wie es geplant ist.
Du hast das Konzept ja gerade schon mal in seinen Grundzügen erklärt. Trotzdem, es gibt ja nie die Garantie, dass nicht doch ein Corona-Fall kommt. In der ersten Testwelle waren es 40 Corona-Fälle positive. Jetzt in der letzten Testwelle waren es 2 und es sieht wohl so aus, als dass man das dann clean bekommt sozusagen bei Spielern, Staff, Schiedsrichtern und alles, was drumherum dazugehört. Was passiert dann, wenn es doch vielleicht einen positiven Corona-Fall wieder gibt oder vielleicht sogar mehrere Fälle in einem Team, sodass das Team nicht antreten kann? Was wären dann da die Konsequenzen?
Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was dann passieren würde. Aktuell glaube ich, ja, hofft man beziehungsweise geht man davon aus, dass es eben halt, nachdem jetzt die Spieler unter sich sind, keine Fälle mehr geben wird. Ansonsten muss man dann wahrscheinlich schon darüber nachdenken, das Team rauszunehmen aus den Playoffs. Ja, und dann vielleicht auch den Gegner rauszunehmen. Also das Ganze steht jetzt, finde ich, schon auf recht soliden Füßen, dadurch, dass eben halt ja diese Hub-Cities wirklich geschlossen sind und diese Blasen einfach ja undurchlässig sind nach außen oder fast undurchlässig. Aber was dann passieren würde, wenn dann irgendwo ein Corona-Ausbruch ist, das weiß ja keiner so genau. Wir wissen jetzt, wir haben so zum Beispiel jetzt beim Baseball gesehen bei den Marlins, dass es dann relativ flott gehen kann und dass dann eben diese schön ausgearbeiteten Konzepte auch ganz schnell den Bach runtergehen können. Aber ich glaube, von der Idee her, dass du einfach sagst, du hältst jetzt alle an zwei verschiedenen Orten eben, du hast genug Kabinen für die Mannschaften, du kannst dann desinfizieren, kann man das einiger oder relativ gut ausschließen, dass das, wenn es tatsächlich einen Corona-Fall geben sollte, dass der sich dann groß ausbreitet, aber du hast dann trotzdem, es ist eine Kontaktsportart, natürlich eine Kollisionssportart, irgendwie kommen die Mannschaften dann doch auch untereinander in Kontakt, also komplett ausschließen kannst du es natürlich nie.
Um das mal so in Verhältnis zu bringen, das ist dann auch deutlich nochmal ein abgeriegelteres System im Vergleich zum Beispiel zur Fußball-Bundesliga. Also da hat es funktioniert. Also ich glaube, man kann recht optimistisch sein, dass das dann zu Ende gebracht wird. In einem auch extra auf Corona angepasstem Spielsystem und Playoff-System. Kannst du das auch mal erklären, vielleicht für die NHL-Newbies da draußen, wie das genau abläuft und wer jetzt sich wann qualifiziert für die Playoffs?
Also das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Normalerweise ist es so, es gibt 31 Mannschaften in der NHL aktuell. In 2 Jahren oder in 2 Spielzeiten kommt noch eine 32. dazu mit den Seattle Kraken, aber aktuell sind es 31 und von denen qualifizieren sich normalerweise 16 für die Playoffs, also knapp die Hälfte. Jetzt ist es aber so, dass wir tatsächlich 24 Mannschaften haben, die noch mit dabei sind und man hat es so gelöst, dass man die Top 4 in jeder Conference, in der Western Conference und in der Eastern Conference schon fix in die Playoffs setzt. Die spielen untereinander nochmal so eine kleine sogenannte Round-Robin aus, wo jeder gegen jeden spielt, um halt da die Platzierung auch nochmal zu ermitteln. Wenn unter diesen 4 Mannschaften 2 Teams gleiche Punktzahl haben, dann ja, ist entscheidend, welche Mannschaft in der Regular Season besser war. Also die spielen die Top 4 aus, sind aber für die Playoffs qualifiziert und dann hast du in jeder Conference noch einmal eine Qualifikationsrunde, wo dann die vier Gegner von diesen vier Top-Teams ermittelt werden. Also du hast dann jeweils im Osten und im Westen nochmal 8 zusätzliche Mannschaften, die eine Qualifikationsrunde ausspielen, Best of 5. Normalerweise ist in der NHL in den Playoffs immer Best of 7, aber die erste Qualifikationsrunde ist Best of 5. Von diesen 8 Mannschaften jeweils im Osten und im Westen bleiben nur noch 4 übrig und die 4 werden dann wieder zu den 4 Top-Mannschaften eben dazu gepackt und dann gibt's die Playoffs und dann wird wieder geschaut, was war die beste Mannschaft in der Regular Season und was die schlechteste und so wird das dann immer zusammengepackt. Also diese 4 Mannschaften jeweils pro Conference kriegen dann die 4 andere Mannschaften, die sich qualifiziert haben, zugeteilt.
Es ist also ein relativ komplexes System. Ich denke trotzdem sehr gut und anschaulich erklärt für die da draußen. Jetzt werden die Playoffs und die Finals
ich habe schon ein paar versucht.
Nee, sehr gut, ja, da glaube ich, kommt man nicht drum rum als NHL-Experte aktuell. Ja. Die Playoffs und Finals, das ist dann weniger kompliziert, die werden in Edmonton ausgespielt, also der Heimstätte von Leon Dreiseitel und seinen Edmonton Oilers. Ist das eher Vorteil oder kann das auch ein Nachteil sein, wenn man in der Stätte spielt, wo man sonst eigentlich seine Fans im Rücken hat und diese Atmosphäre ja jetzt wegfällt und es sich dann eher auch komisch anfühlen kann?
Ich glaube tatsächlich schon, dass es für die Edmonton Oilers jetzt im Westen und für die Toronto Maple Leafs im Osten dann schon nochmal ein kleinerer Vorteil vielleicht ist, nicht wegen der Fans, aber weil sie halt einfach ja in ihrem Stadion spielen, in ihrer Umgebung sich da besser auskennen und weil sie auch ja vielleicht näher an zu Hause sind. Okay, sie sind auch getrennt von Freunden und Familie, von Partnerinnen und von ihren Kindern, aber sie sind zumindest dann in ihrer Stadt und klar, dann, wie du gesagt hast, Conference-Finale und Finale, Stanley Cup-Finale jeweils in Edmonton. Aber der tatsächliche Heimvorteil mit den Fans, der fällt natürlich weg. Mein Eindruck jetzt aus den ersten Spielen, weil wir hatten ja jetzt schon ein paar Testspiele noch, ist halt schon auch, dass du da eigentlich, dass sich das alles angleicht, ne? Dass du halt diesen Heimvorteil nicht mehr groß hast. Das wird auch nicht gereist, also du musst nicht zwischen den Spielen dann wieder den Spielort wechseln, sondern du bist einfach da immer am gleichen Spielort und insofern glaube ich, wird das dann keinen großen Vorteil für irgendeine Mannschaft geben. Also nur jetzt mal gerechnet auf eben, das ist unser Stadion oder halt nicht unser Stadion. Sondern alle gewöhnen sich ja an dieses Stadion, gewöhnen sich auch an das Eis, gewöhnen sich an die Bedingungen jetzt in den nächsten Tagen und dann sind, glaube ich, alle auf einem ähnlichen Niveau.
Und dann wird es richtig spannend im Kampf um den Stanley Cup. Kommen wir mal zu den Teams, du hast das schon angedeutet, es gab jetzt Testspiele. Wie sind denn die Teams aufgestellt? Haben sich vielleicht sogar Favoritenverhältnisse und Kräfteverhältnisse verschoben in dieser Corona-Pause? Gibt es vielleicht neue Favoriten? Nimm uns da gerne ein bisschen mit.
Also ich glaube, dass die Testspiele bis jetzt gar nicht so viel Aussagekraft haben, weil bis jetzt haben die Mannschaften halt immer untereinander halt so sogenannte Scrimmages gespielt und dann halt eben so ein kleines Testspiel in der eigenen Mannschaft. Jetzt geht's gegen, also jede Mannschaft hat ein Testspiel vorher, aber da wird jetzt auch keiner Vollgas geben. Da wollen sie sich natürlich auch nicht gegenseitig wehtun. Also da kann man, glaube ich, die wahre Stärke sieht man da noch gar nicht. Aber das Entscheidende jetzt in der Corona-Zeit ist, dass bei manchen Mannschaften halt verletzte Spieler zurückgekommen sind. Also dass eigentlich alle jetzt oder fast ihren kompletten Kader haben und insofern glaube ich fast, dass die guten Mannschaften mit guten Spielern nochmal besser aufgestellt sind. Also wenn wir zum Beispiel über die Pittsburgh Penguins sprechen, die ja in den letzten Jahren noch zweimal den Stanley Cup gewonnen haben, 16 und 17 mit Sidney Crosby unter anderem, die haben viele Verletzungsprobleme gehabt in der Regular Season und die sind jetzt ja fast komplett. Und was mir auch aufgefallen ist bei den Testspielen ist, dass eben die Superstars, also natürlich ein Crosby bei den Penguins, ein Malkin, ein Leon Dreiseitel, ein Connor McDavid bei den Edmonton Oilers, ein Alex Ovechkin bei den Washington Capitals, Kucherov, Point bei den Tampa Bay Lightning, wie sie alle heißen, dass die halt schon herausstechen in den Testspielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt noch mehr sieht, welche Teams technisch gut sind und welche Einzelspieler eben gut sind, dass die durch die Pause, dadurch, dass sie sich wirklich erholen konnten, gut vorbereiten konnten, noch einmal ihre Qualität besser durchsetzen können. Das sind aber alle Spekulationen. Ich weiß dann auch nicht, wie es dann ist am Samstag, wenn es losgeht. Vielleicht ist es komplett anders, als ich mir vorstelle, aber das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Also wie auch in der Fußball-Bundesliga hat man es, denke ich, auch gesehen. Die besseren Mannschaften setzen sich durch und die Mannschaften, die vielleicht eher über Emotionalität, Kampf, Einsatz kommen, können das jetzt wahrscheinlich auch durch die fehlenden Zuschauer nicht mehr ganz so abrufen und damit halt den Unterschied auch nicht verkleinern, sondern sind eher unterlegen.
Könntest du dich auf einen Favoriten festlegen, den du vielleicht hast, oder ist das zu schwierig aktuell?
Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig, in der NHL dann auch vor den Playoffs zu sagen, okay, das ist mein Top-Favorit. Aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, weil die Tampa Bay Lightning ja letztes Jahr so eine überragende Regular Season gespielt haben und dann in der ersten Runde rausgeflogen sind mit 0-4 gegen die Columbus Blue Jackets, völlig überraschend, also in der Saison 2018-19, haben jetzt in dieser Saison gar nicht so gut angefangen, haben sich dann aber immer gesteigert und haben jetzt in diesem Testspiel haben sie echt einen super Eindruck gemacht gegen die Florida Panthers und haben groß aufgespielt. Das ist eine technisch gute Mannschaft. Also wenn ich jetzt eine Mannschaft picken müsste als meinen Favoriten, dann würde ich sagen Tampa Bay Lightning.
Keine Sorge, wir nageln dich nicht drauf fest, wollen aber noch über ein letztes Thema sprechen, was auch so ein bisschen mit dieser mit diesem System zu tun hat, nämlich mit dem Draft. Das System, wie es jetzt gespielt wird, hat da auch eine gewisse Auswirkung drauf. Kannst du da erklären, um was es geht? Stichwort Pick 1 in der ersten Runde, der jetzt vergeben wurde, beziehungsweise an eine bestimmte Teamgruppe potenziell. Ja. Und das kann zu einer verrückten Situation führen. Klär uns da gerne ein bisschen auf.
Also es ist ja so, dass der Nummer 1-Pick ausgelost wird. Also alle Teams, die nicht die Playoffs erreichen, haben eine gewisse Chance auf diesen Nummer 1-Pick. Je schlechter du warst in der Regular Season, desto größer ist deine Chance. Und jetzt haben sie ausgelost vor dem Beginn dieser Qualifikationsrunde. Und wie es der Teufel so wollte, ja, es ist ein Team geworden, das eben noch in dieser Qualifikationsrunde mit dabei ist. Also da tauchte dann das NHL-Logo auf und es ist halt so ein Placeholder-Team. Das heißt, von den 16 Mannschaften, die jetzt noch in der Qualifikationsrunde sind, die noch gar nicht sicher qualifiziert sind für die Playoffs, haben die 8 Verlierer in dieser Qualifikationsrunde noch die Chance auf den Nummer 1-Pick, also und auch alle die gleiche Chance. Also wenn die 8 dann rausgeflogen sind, dann kommen sie nochmal in den Lostopf und alle haben eine Chance von 12,5% dann eben den Nummer 1-Pick zu bekommen. Was ja schon eine besondere Situation ist, weil es ist ziemlich klar, wer der Nummer 1-Pick sein wird. Alexis Lafrenière, ein Franco-Kanadier. Tim Stützle wird ja auch sehr, sehr hoch gehandelt. Der Deutsche, der bei den Adler Mannheim gespielt hat zuletzt. Aber es wird Lafrenière wohl als Nummer 1-Pick. Und ja, jede Mannschaft, die jetzt in dieser Qualifikationsrunde antritt, weiß, wenn wir ausscheiden, haben wir eben eine Chance von 12,5% auf diesen Pick. Und ich bin gespannt, ob das dann irgendwie auch eine Auswirkung hat, wie die Mannschaften spielen. Also die Montreal Canadiens sind zum Beispiel die Mannschaft mit dem schlechtesten Punkteschnitt in den Playoffs. Also die mit dem größten Rückstand eigentlich vor der Corona-Pause auf dem Playoff-Platz. Und ja, das ist eben eine Mannschaft, zu der Alexis Lafrenière als Franco-Kanadier auch gut passen würde. Aber ja, auch nicht gesagt, wenn die Canadiens ausscheiden in der Qualifikationsrunde, dass sie Lafrenière eben bekommen. Nochmal, die Chance ist 12,5%. Könnte zum Beispiel auch die Edmonton Oilers treffen, ne? Mit Leon Dreiseitel. Die spielen in der ersten Runde gegen die Chicago Blackhawks. Wenn sie ausscheiden würden in dieser Qualifikationsrunde, hätten sie auch eine Chance von 12,5% auf Alexis Lafrenière. Aber ich glaube, dass die Oilers eher schon in die andere Richtung schielen. Vor allem die Blackhawks haben jetzt keine gute Regular Season gespielt. Und ja, Dreiseitel hat auch eine super, super Saison hingelegt. Ist ja sogar MVP-Kandidat, ist da in den Top 3, also könnte vielleicht sogar als erster Deutscher den MVP-Award gewinnen. Connor McDavid hat jetzt auch im Testspiel schon gezeigt, dass er voll da ist, dass er fit ist. Und ich glaube, dass die Oilers eher versuchen werden, so weit wie möglich zu kommen und nicht auf diesen Nummer 1-Pick zu zocken.
Aber das heißt, da lese ich schon ein bisschen raus, dass es Teams gibt und geben könnte, die dann auch bewusst sagen, okay, dann lasse ich weg, sehe die Chance höher, jetzt diesen Nummer 1-Pick, den sehr attraktiven Nummer 1-Pick, mir zu schnappen, statt den Stanley Cup zu gewinnen. Also diese 12,5%, um die Quote nochmal genannt zu haben, höher sehen als die Chance, den Stanley Cup zu gewinnen.
Ja, das könnte passieren. Also ich will es jetzt auch keinem unterstellen, aber ich finde es halt schon ein bisschen komisch, dass es jetzt schon ausgelost wurde, wer diesen Nummer 1-Pick bekommt. Man hätte ja auch diese Qualifikationsrunde noch abwarten können, alle eben erstmal dafür spielen lassen, dass sie sich für die Playoffs qualifizieren und dann eben den Pick auslosen. Dann hätte man auch gleich das Team bekommen, das den Pick dann auch kriegt. Da hätte auch dieses NHL-Logo da weglassen können und dieses Placeholder-Team, diese wirklich schon sehr komplizierte Formulierung, hätte dann einfach gesagt, okay, die Canadiens sind ausgeschieden, die haben jetzt den Pick bekommen. Oder was weiß ich, die Oilers sind ausgeschieden, die haben jetzt den Pick bekommen. Oder wer auch immer. Und so hast du halt einerseits diese Ungewissheit, wer kriegt jetzt den Nummer 1-Pick und zum anderen wissen halt auch die Mannschaften, die jetzt die Qualifikationsrunde spielen, ja, vielleicht ist es doch besser, nicht zu gewinnen und dann in der nächsten Runde auszuscheiden zum Beispiel, sondern halt einfach gleich die erste Runde zu verlieren und dann eben diese 12,5%ige Chance zu haben. Aber ich denke ja immer, als Sportler willst du normalerweise immer gewinnen. Also bei mir war das immer so als Amateursportler. Ich denke eigentlich, dass die Profisportler ähnlich gestrickt sind und halt dieses mit Absicht verlieren. Weiß gar nicht, ob das so weit verbreitet ist. Vielleicht wird das auch von außen nur so reingetragen. Also mir würde es natürlich besser gefallen, wenn alle unbedingt versuchen, diese Qualifikationsrunde zu gewinnen, dass es halt dann auch spannende Serien gibt.
Gewinnen macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß und Spaß wird es sicherlich auch machen, zuzuschauen. Die NHL hat nochmal aufgestockt, beziehungsweise drüben auf über dem großen Teich hat man aufgestockt, nochmal 12 Kameras mehr als sonst. 32 Kameras fangen das Geschehen für euch da ums Eis ein und das Ganze wird es dann natürlich auch auf Sport 1 Plus zu sehen. Am 1. August geht's da los, da gibt's direkt den Doubleheader. Um 18 Uhr die Carolina Hurricanes gegen die New York Rangers und um 21 Uhr geht's für Leon Dreisaitl und seine Edmonton Oilers gegen die Chicago Blackhawks und am Montag bis Mittwoch gibt's das Ganze dann auch im Free TV. Also klickt euch gerne rein, schaut euch eure Übertragungszeiten an und genießt den Restart der NHL in vollen Zügen. Vielen, vielen Dank, Christoph, für deine Expertise und fürs Aufs Stand bringen aller NHL und vielleicht auch bald NHL-Fans und liebe Grüße ins Homeoffice.
Jo, danke dir. Servus, ciao.